ARD Sounds.
WDR 5. Neugier genügt. Das Feature.
Ich sitze in einem Wohnzimmer in Hagen bei der Familie Sehne. Wir sind zu viert. Die 27-jährige Tijen und ihr Vater links von mir auf dem schwarzen Sofa, ihre Mutter gegenüber. Dass ich heute hier mit am Tisch sitze, liegt an einem Video, das Tijen gepostet hat. Eine kurze Aufnahme vor dem Spiegel. Dazu die eingeblendete Botschaft, die eigene Muttersprache nicht zu vernachlässigen. Tijens Vater Lütfi stammt aus der Türkei. Ihre Mutter Edisa aus Bosnien. In den sozialen Medien gibt Tijen Einblicke in die türkische und bosnische Kultur. Zwischen Tanzvideos und ihrem Jura-Alltag. Denn sie studiert Rechtswissenschaften. Aber die Balance zwischen den verschiedenen Kulturen und auch den Sprachen zu finden, war nicht immer leicht für Tijen. Während sie über einen Folkloreverein die Verbindung zum Bosnischen hielt, blieb das Türkische jahrelang auf der Strecke.
Es ist ja auch schwer, wenn du lebst in Deutschland, du sprichst Deutsch. Dann lernst du in der Schule Englisch und Französisch und Lateinisch. Du hast nicht von klein auf Bosnisch und Türkisch richtig 100% beigebracht bekommen. Und dann ist das ja normal, dass du dann, wenn du in der Türkei bist, im Dorf bist und dann kommen Verwandte und sprechen dann mit dir auf Türkisch. Das ist ja für mich auch eine doofe Situation, weil ich würde es ja gerne sprechen. Das Interesse ist ja auf jeden Fall da, schon immer. Ich wollte schon immer Türkisch sprechen und auch Bosnisch.
So geht es nicht nur Tijen, sondern auch ihrer kleinen Schwester, die an diesem Abend nicht mit uns am Tisch sitzt. Auch für ihre Eltern ist die Situation nicht leicht, wenn die Kinder die eigene Herkunftssprache kaum noch sprechen können.
Wenn wir mal zum Beispiel in der Türkei sind und meine Familie, sage ich mal so, Anführungsstrichen, wenn die dann mit denen sprechen wollen, können sie sich mit denen nicht unterhalten und dann sind sie natürlich da, fühlen sich fremd. Das ist, ob das jetzt die Kleine ist oder ob sie das ist, dann sie können da keine Bindung eingehen. Oder mit denen sprechen, egal um was im Bereich.
Ja.
Dann stehen sie nur da, gucken nur zu und dann verstecken sich irgendwo oder gehen in ein anderes Zimmer, weil sie nichts verstehen. Und das ist traurig, finde ich. Das ist dann für mich, wo ich dann sage, nee, ist doch schön, wenn ihr das lernt.
Ich war sehr viel einfach mit deutschen Freunden. Und erst als ich dann so langsam, dank Facebook und Instagram, auch so bosnische Leute kennengelernt habe, habe ich dann auch erst angefangen, im Folkloreverein zu tanzen. Oder als ich dann angefangen habe zu studieren, habe ich mit 18, 19 erst an der Uni türkische Leute kennengelernt. Und dadurch kam ja dann noch mehr das Interesse und die Motivation. So. Deswegen, ich hatte immer ein Gefühl, ich brauche das nicht. Ich fühle mich trotzdem türkisch und bosnisch, aber ich brauche jetzt nicht unbedingt die Sprachen sprechen. Was heutzutage, also was ich ja vollkommen bereue und ich glaube ihr auch.
Ja, ich wollte natürlich gerne, dass meine Kinder mit der türkischen Sprache aufwachsen, wie sie wahrscheinlich auch wollte, dass ihre Kinder auch bosnische Sprache. Und weil wir zu Hause eben uns nur auf Deutsch verständigen konnten, haben wir jetzt hauptsächlich zu Hause Deutsch gesprochen. Und die Kinder haben natürlich angefangen, auch mit der deutschen Sprache groß zu werden. Wir haben es natürlich versucht, wo sie noch ein bisschen klein waren, und dann haben wir uns mal ein bisschen abgesprochen, haben gesagt, pass auf, du redest mit denen auf deine Sprache und ich versuche auf die türkische Sprache mit dir zu sprechen. Das hat aber nicht geklappt.
Wieso? Weißt du wieso?
Wieso?
Weil die Tijen immer gesagt hat, sprich mit mir vernünftig.
Ja.
Vernünftig heißt Deutsch.
Mehrsprachigkeit ist längst Alltag in Deutschland. Das zeigt sich auch an Schulen. Durch Globalisierung und Migration wachsen immer mehr Kinder mit mehreren Sprachen auf. Laut Mikrozensus spricht fast jede fünfte Familie neben Deutsch mindestens eine weitere Sprache zu Hause. Offiziell soll diese Sprachenvielfalt auch an Schulen gefördert werden. Gleichzeitig herrscht in der Bildungspolitik oft die Angst, dass andere Sprachen das Deutsche verdrängen oder dass keine Sprache vollständig erlernt wird. Doch ist das wirklich so? Um diese Frage zu beantworten, treffe ich mich mit Dr. Ina Maria Maas. Sie ist wissenschaftliche Koordinatorin des Mercator-Instituts der Uni Köln und beschäftigt sich schon seit Jahren mit Themen rund um Mehrsprachigkeit.
Es gibt auch diesen ganz furchtbaren Begriff der doppelten Halbsprachigkeit, dass Kinder sozusagen befürchtet werden, dass sie keine Sprache vollständig lernen. Dafür gibt es überhaupt keine Belege. Es gibt gute Belege, dass ein simultaner Zweitspracherwerb wunderbar funktioniert. Wir haben einen großen Fundus an Studien zur Kognition beispielsweise, die halt belegen, dass Mehrsprachigkeit, Bilingualismus, kognitive Vorteile bringt, die dann zum Beispiel auch im Mathematikunterricht oder sowas angewendet wird. Also ein ganz plakatives Beispiel ist zum Beispiel, dass das Arbeitsgedächtnis von vielen Mehrsprachigen einfach besser ausgebildet ist. Und davon hat man natürlich auch, das zielt auf einen größeren Wortschatz, aber hat man natürlich auch Vorteile in anderen Bereichen, genau, der Bildung und der Schule.
Nun ist die Wissenschaft das eine, das Gefühl im Alltag aber das andere. Denn dort bekommen Menschen noch oft vermittelt, Sprache ist nicht gleich Sprache. Diese Erfahrung hat auch Tijens Vater Lütfi gemacht.
Wenn ein Deutscher generell Italienisch hört, findet er das angenehm oder stört ihn nicht. Auch Griechisch hört, stört ihn nicht. Das habe ich auch sehr oft erlebt. Aber wenn man Türkisch spricht, merkwürdigerweise stört die Leute das. Dann kommt dann immer die Aussage, er spricht Deutsch. Ja, ihr seid hier in Deutschland.
Sprachen werden in Deutschland nicht gleich bewertet. Und das fängt schon beim Akzent an. Eine Studie von 2011 zeigt dies deutlich. 100 Studierende der Uni Bielefeld sollten verschiedene Akzente beurteilen. Ergebnis? Der französische Akzent kam gut an. Der türkische? Bei niemandem. Diese Art der Diskriminierung hat einen Namen. Linguizismus.
Das ist eigentlich in allen Gesellschaften so, aber es unterscheidet sich natürlich, welche Sprachen hohes Ansehen genießen, welche weniger. Hat oft mit politischen Dingen zum Beispiel eher zu tun. Sachen wie Migration. Das kann auch beeinflusst werden durch eben politisches Weltgeschehen oder sowas, ne? Welche Sprachen jetzt gerade hoch angesehen werden oder weniger hoch angesehen werden. Und in Deutschland ist das sehr gut belegt. Wir haben ein hohes Prestige bei den europäischen Schulfremdsprachen und wir haben weniger hohes Prestige bei den typischen Migrantensprachen. Das heißt, Russisch, Türkisch, Polnisch, das sind leider die Sprachen, die eher auch eine Abwertung erleben, eher eine Diskriminierung erleben.
Diese Unterscheidungen scheinen für viele Menschen in unserer Gesellschaft so normal geworden zu sein, dass sie kaum noch hinterfragt werden. Aber warum reagieren wir auf Sprachen so unterschiedlich?
Ja, pričam bosanski i kod tog jezika mi se sviđa.
Io sono italiana, vivo in Germania da più di 20 anni e quando parlo italiano ho sempre reazioni positive, è sempre stato così.
Ben Türkçe konuşuyorum ve bu dilin sıcaklığını ve şiirselliğini seviyorum.
Der Grund seien vor allem Vorurteile, sagt Dr. Aria Adli. Er ist Professor für Soziolinguistik an der Uni Köln.
Diskriminierung ist ja keineswegs immer die offensive, aktive Gegnerschaft, sondern häufig ja auch ein falsches Bild. Bleiben wir mal jetzt, weil es vielleicht im letzten Jahrzehnt auch aktueller war, mit Arabisch. Ja. Viele Menschen, wenn sie nicht die Gelegenheit haben, das sind die allermeisten, Erfahrungen selbst zu sammeln mit arabischsprachigen Ländern, haben Assoziationen, die gehen in Richtung Flugzeugentführung, Terrorismus, Kriege, Bilder wie zerbombte Städte und überfüllte Rettungsboote. Also es kommt dann einfach eine Vielfalt an Bildern, häufig, weil man es nicht besser weiß.
Dabei zeigt die Geschichte, dass sich solche Bilder verändern können. So war Italienisch in Deutschland nicht immer willkommen. Als Mitte der 50er Jahre die ersten Gastarbeiter kamen, saßen die Vorurteile tief. Fremd, primitiv, minderwertig. Spaghettifresser war noch eine der milderen Beleidigungen. In den Köpfen herrschte das Bild von Mafia-Kriminellen und Machos. Doch mit dem Wirtschaftswunder kam das Geld. Die Deutschen wollten verreisen. Und Italien wurde nach Österreich schnell zum Sehnsuchtsort Nummer 1. Und was früher als fremd galt, klang nun auch sprachlich nach Dolce Vita.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua.
Es ist ein grauer Vormittag, als ich an der Ruhr-Universität in Bochum ankomme. Ich habe mich mit Tijen und ihren Freunden und Freundinnen Senin, Erin und Serpil verabredet. Wir treffen uns vor der juristischen Fakultät. Hier sitzen sie fast täglich. Es ist ihr Treffpunkt zwischen wissenschaftlicher Arbeit, Vorlesung und Promotion. Alle vier haben türkische Wurzeln und kennen das Leben zwischen Deutsch und anderen Sprachen. Und sie alle haben Diskriminierung erlebt, wegen ihres Aussehens, ihrer Herkunft oder eben wegen ihrer Herkunftssprache.
Also meine Cousine ist zum Beispiel halb Bosnierin, halb Italienerin. Und wenn wir zusammen unterwegs waren, dann war es immer so, ach wie cool, du sprichst Serbo-Kroatisch und Italienisch, ah wie cool, und du T-Shirt. Und dann war ich so, ja, mein Vater ist Türk, und dann war immer so, ah ja, okay.
Über 3 Stunden sitzen wir auf den kalten Betonbänken der Uni. Trotz der schwierigen Themen ist die Stimmung locker. Es gibt was zu trinken und Kekse. Und ich merke schnell, diese Bank ist mehr als nur ein Pausenort. Sie ist ein Safe Space. Ein Ort für Themen, die sehr viele junge Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland beschäftigen. Linguizismus zeigt sich fast überall im Alltag. Oft reicht schon der Name, der nicht deutsch klingt, um seltener zu Vorstellungsgesprächen oder Wohnungsbesichtigungen eingeladen zu werden. Wer mit einem Dialekt oder Akzent spricht, der mit Vorurteilen behaftet ist, verdient oft weniger und wird seltener befördert. Das belegen zahlreiche Studien immer wieder. Egal ob in der Schule, auf dem Wohnungsmarkt oder bei der Jobsuche. Solche Diskriminierungen hinterlassen Spuren bei vielen Betroffenen.
Also in der Grundschule war es nicht ganz so schlimm, weil ich viele Leute, also viele Kinder hatte, die halt auch Polnisch gesprochen haben. Das war also okay.
In einem Café in Herford treffe ich mich mit Franzi. Sie ist Mitte 20 und arbeitet als Arzthelferin in einer Praxis. Ihre Eltern stammen aus Polen. Doch Franzi hatte lange mit ihrer polnischen Seite zu kämpfen. Weil es drinnen zu voll ist, entscheiden wir uns doch für einen Platz draußen in der Fußgängerzone. Hier können wir in Ruhe miteinander sprechen.
Als es dann auch so mit diesen typischen Stereotypen, alle Polen klauen und so, halt angefangen hat, war das dann doch schon so ein Dämpfer, wo ich dann wirklich versucht habe, so gut wie es geht, die Seite nicht zu zeigen oder nicht ranzulassen so ein bisschen. So klar, ich bin Polin, aber ich habe nie Polnisch gesprochen, habe nie versucht irgendwie so den Menschen zu zeigen, dass ich so richtig polnisch bin. So.
Oft führen der soziale Druck und alltäglicher Rassismus dazu, dass Betroffene den Zugang zu ihren Wurzeln verlieren. Sie wollen sich nicht mehr mit der Kultur oder mit der Sprache ihres Herkunftslandes oder das ihrer Eltern oder Großeltern identifizieren. Sie wollen in Deutschland einfach nur noch dazugehören. So wie Franzi.
Man kann es natürlich durch bestimmte Akzente oder Kleidung oder so machen, aber ja, ich wollte auch immer deutsch-deutsch sein, um Hauptsache irgendwie dazuzugehören, um nicht der Ausländer zu sein, obwohl du gar kein Ausländer bist. So. Und du bist Ausländer, ob du jetzt in dem Dorf von deinen Eltern bist, da bist du der Ausländer, oder du bist in Deutschland und du bist auch der Ausländer. Also man ist so oder so immer der Ausländer und dann kann ich mir nichts dagegen tun. Weil man ist immer, es ist irgendwie, man ist nie richtig da. Und es reicht auch nicht, dass, also ich meine, du bist ja auch in Deutschland geboren, ich bin auch in Deutschland geboren und das reicht nicht.
Dieses Gefühl, nicht ganz da zu sein, kenne ich selbst nur zu gut. Mein Vater kommt aus Deutschland, meine Mutter aus Indonesien. Auch ich habe früh gespürt, welche Seite von mir in der Öffentlichkeit als okay angesehen wird und welche ich lieber verstecke, um nicht aufzufallen. Die Kultur, die Religion, die Sprache, meine gesamte indonesische Seite habe ich jahrelang fast komplett abgelehnt. Ich habe mich oft gefragt, warum. Auf der Suche nach einer Antwort stoße ich auf die Psychotherapeutin Deniz Başpina. Sie ist selbst Tochter türkischer Gastarbeiter und bietet die Therapie neben Deutsch auch auf Türkisch an. Wir treffen uns in ihrer Praxis in Köln. Ein charmanter Altbau mit hohen Decken in der Nähe der Innenstadt. Ich will wissen, welche Bedeutung unsere Sprache für die eigene Identität hat.
Der Begriff der Muttersprache gibt uns einen Hinweis darauf, dass der Spracherwerb und die Nutzung von Sprache immer auch gebunden ist an eine Bindung, an eine Beziehung. Das ist ganz maßgeblich. Und daher kommt auch sozusagen die emotionale Dimension des Themas Sprache. Wenn sich eine Beziehung zwischen Mutter und Kind oder zwischen Vater und Kind entwickelt, dann ist sie immer auch eingebettet in einen sprachlichen Kontext. Und das verinnerlichen wir auch, wenn wir die Sprache nicht verstehen, aber den Laut der Sprache. Das erzeugt in uns ein Gefühl von Zugehörigkeit dieser beiden Dimensionen, dass die Beziehung und die Sprache eine Einheit bilden.
Viele ihrer Patientinnen und Patienten seien mit dem Wunsch nach einer türkischsprachigen Therapeutin zu ihr in die Praxis gekommen. In der Behandlung reden die Menschen aber die meiste Zeit auf Deutsch. Trotzdem gäbe es diese Momente, wo das Türkische wichtig wird.
Und da sehen wir immer, dass das ganz bedeutsame Momente sind. Und dass da der Wunsch ist, ne, da ist jemand, der spricht vielleicht auch die gleiche Sprache, wie auch die wichtigen Bindungspersonen an sie gesprochen haben, sodass ein Beziehungsaufbau psychologisch gesehen leichter wird für diese Person. Und wir sehen dann auch, dass an diesen bedeutsamen Stellen, wenn die Sprache gewechselt wird, da geht es sozusagen um etwas, was die Bindung zu den frühen Bindungspersonen betroffen hat. Da geht es dann immer um was ganz Wichtiges.
Sprache ist kein bloßes Werkzeug. Sie ist Teil unserer Identität. Wenn eine Gesellschaft die eigene Sprache abwertet, verletzt das die Betroffenen tief. Denn mit der Sprache wird auch immer ein Teil des eigenen Ichs abgewertet. Und das spüren auch schon Kinder.
Welcher Wert wird einer Sprache beigemessen und wann wird diese Sprache als vielleicht sogar überflüssig betrachtet? Das Kind spürt, dass seine Herkunftssprache als weniger wert betrachtet wird, als überflüssig und etwas Abzulegendes. Und die deutsche Sprache ist sozusagen das Wichtige. Das Kind fügt sich dem meistens, und weil es ja auch genauso sein will wie die anderen. Und darüber gibt es auch eine emotionale Distanzierung von dieser Sprache. Später kann es dann im Erwachsenenalter nochmal zu einer bewussten Hinwendung zur Herkunftssprache kommen, weil man vielleicht erkennt, ne, dass das ja im Grunde genommen ein wichtiger Teil der eigenen Identität ist.
Anfang 20 habe ich diese Wiederhinwendung auch erlebt. Ich habe gemerkt, dass mir ohne das Indonesische etwas fehlt und angefangen, mich mehr mit diesem Teil meiner Identität zu beschäftigen. Ich habe angefangen, Indonesisch zu kochen und mich mehr mit der Kultur und Geschichte des Landes auseinandergesetzt. Und ich habe Sprachkurse an der Uni besucht. Saya bisa bahasa Indonesia, dan hal yang saya sukai dari bahasa ini adalah saya bisa bicara dengan nenek saya. Franzi ging es ähnlich. Auch sie wollte ihre polnischen Wurzeln irgendwann nicht mehr verstecken. Ihr Freund erinnert sich noch gut an diese Zeit.
Auf einmal wurde nur polnisch gekocht.
Hab angefangen, zum Beispiel polnische Lieder zu spielen zu lassen oder an sich einfach ihn auf polnisch zu antworten. Und jetzt so langsam macht es auch bei ihm mehr Klick, dass auch er ein bisschen mehr versteht. Damit er an Familienfesten nicht immer sagt, so, was haben sie gesagt? Bringt auch im Alltag oder im Privatleben oder auch auf der Arbeit wirklich viel. Also wenn man jetzt überlegt, dass ich arbeite in der Arztpraxis, wenn ich da dann zum Beispiel polnische Patienten habe, fällt es leichter für mich, mich mit den Leuten zu unterhalten, anstatt jetzt der Deutsch, der halt keine Ahnung mit den Leuten hat. So, und wenn du dann, klar passiert es, dass du auch Leute vor dir hast, die vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen können oder die gar kein Deutsch sprechen können, was ja auch vollkommen okay ist. Keiner kann verlangen, dass wenn der innerhalb von einem Jahr hierhin zieht, dass der die Sprache zu 100% besteht. So gerade wenn es ältere Menschen sind, das dauert, bis man die Sprache beherrscht.
Jedes Mal, wenn wir Menschen haben, die Gelegenheit haben, mehrsprachig aufzuwachsen, besitzen sie eine ganz tolle Brücke zu anderen Gesellschaften, zu anderen Gemeinschaften, und man muss sie gar nicht dahin schubsen. Die werden in ihrem Leben quasi immer Brückenmenschen sein.
Brückenmenschen. Dieses Wort bleibt mir im Kopf, denn diese Brücken schlagen mich nur nach außen in den Beruf oder die deutsche Gesellschaft, wovon sie profitieren kann. Sie reichen vor allem nach innen. Zurück zu den eigenen Wurzeln und zu den Menschen, die uns am nächsten stehen.
WDR 5